Ich habe eine Rechnung bekommen von OpenAI, der Firma hinter ChatGPT. Und diese Rechnung ist die kleinste Rechnung, die ich im Business-Kontext jemals bezahlt habe. Gestern haben wir vielleicht den größten Recruiting-Cycle hinter uns gebracht, den wir hier mit Unlock jemals gemacht haben. Das macht keinen Sinn. So, du gehst ja auch nicht in Rewe rein und hast hier einen Einkaufswagen von 83 Euro und sagst, ja, ich habe aber nur 75, kann ich das nicht günstiger bekommen? So funktioniert das nicht. Klipp, klipp, klapp, niegelnagelneue Podcast-Episode mit YouTube-Video. Ich grüße euch. Ich freue mich. In Kölle scheint die Sonne. Man hat so das Gefühl, der Frühling kommt. Deswegen für alle, die bei YouTube hier zugucken, ich habe einen brandneuen Pullover in Flieder. Man nennt ihn jetzt in den ganzen Kundentermin von dieser Woche, hat man mir gesagt, es sei der Frühlingspulli. Ja, auf geht's. Es geht heute um Cash. Es geht heute um Geld. Es geht heute um drei Beispiele, Punkte, die mir diese Woche aufgefallen sind hinsichtlich ja, Geld und so. Ja, und jeder, der von euch mit Geld zu tun hat oder Unternehmer oder Führungskräfte, ihr habt Budgets und ihr habt auch, jeder Einzelne muss ja irgendwas mit Geld und so machen. Sollt ihr unbedingt zuhören. Ich mache es heute super schnell, weil es Wochenende und das Ding muss hier noch schnell in die Kiste quasi rein. Und deswegen lege ich auch einfach los mit meiner Nummer 1. Vielleicht hast du es gesehen auf LinkedIn. Schon diese Woche habe ich das schon gepostet. Wir haben ich habe eine Rechnung bekommen von OpenAI, ja, der Firma hinter ChatGPT. Und diese Rechnung ist die kleinste, vom Betrag her, die kleinste Rechnung, die ich aus meiner Sicht im Business-Kontext jemals bekommen und bezahlt habe. Die ist 82 Cent. Und da geht es nicht diese 20 Euro, die man für den Premium-Account benutzen muss, das ist nochmal eine andere Rechnung, sondern das ist für die Nutzung der API. Und da habe ich einen LinkedIn-Post draus gemacht. Ich gesagt, das ist die kleinste Business-Rechnung, die ich je gezahlt habe. Aber irgendwie vom Gefühl her, vom Wert her, finde ich, ist es so eine der, oder von der Gegenleistung her, ist es so eine der besten. Weil, und das ist dann auch wiederum mein Hack Nummer 1, ich will jetzt nicht sagen, das, was alle sagen, so der Skill Nummer 1 der Zukunft fürs Marketing oder Growth Marketing oder wie auch immer, ist irgendwie die Nutzung, wie kann ich mit der KI umgehen? Das sagen ja sowieso alle, sondern ich würde es anders machen. Ich würde gerne sagen, so der Skill, ja, sich erstens ein, sage ich ja immer wieder, ein Use Case zu überlegen. Ne? Also jeder guckt mal auf seine tägliche Arbeit, an der du, also auf deinen Schreibtisch quasi oder in deinen MacBook oder was auch immer, und sagst so, wo könnte ich denn, also was kostet mich überhaupt wie viel Zeit? Und dann, wo könnte ich denn mehr Effizienz, mehr Geschwindigkeit reinbringen? Also erstmal diese Analyse, glaube ich, machen die meisten leider schon nicht. Das ist ja auch eher eine unternehmerische Aufgabe, erstens. Und dann zweitens, dann zu gucken, okay, bei den Top 3 Zeitfressern, die du da hast, so an wie könnte ich das effizienter gestalten? Wie könnte ich das automatisieren? Gibt es da draußen Tools? Gibt es eine Möglichkeit, wie ich da draußen einen Prozess machen kann? Ist es vielleicht einfach ChatGPT, ein ChatGPT-Prompt oder ein anderes KI-Tool, die den Markt gerade befluten? Das ist für mich, ehrlich gesagt, der Skill, um den es geht. Und dann kommt der zweite Teil von dem Skill. Ich sage so, wenn du das dann gefunden hast und hast eine Vorstellung entwickelt, wie du das lösen kannst, also wie du das optimieren, wie du das effizienter oder schneller machen kannst, so, dann kommt der Teil 2 der Umsetzung. Wie mache ich das denn? Wie stöpsel ich denn Tool A mit Tool B zusammen? Da gehen wir über so, das ist so Prozessdesign. Ne? Also erst muss das passieren und dann muss das von da und dann muss das von da und dann muss das von da. Also wie baue ich dieses Ding dann auch zusammen? Das ist schon am Ende, das kann ja auch jemand für dich machen, ne, wenn du selber die Skills jetzt nicht hast mit den Tools hier, Zapier, Make.com und was es da alles noch so gibt, darum geht die Folge heute nicht. Kann ja auch jemand anderes für dich machen, aber ich bin der Meinung, du musst derjenige sein, der in der Lage ist zu sagen, erst kommt das, das kommt das und das, dann kommt das. Und dann am Ende, nehmen wir mal jetzt das Beispiel KI, dass da irgendwo ein KI-Tool wie ChatGPT, das kennt ihr alle, mit da drin ist, dann muss man natürlich noch in der Lage sein, diesen Prompt wirklich so zu formulieren, dass da am Ende das rauskommt, was wirklich schneller und besser ist als das, was du selber manuell hättest machen können. Habt ihr das verstanden, wie ich das meine? Das heißt, es geht gar nicht darum, ich bin der beste Prompt-Engineer aus meiner Sicht, sondern es fängt viel früher an, die analytischen Fähigkeiten zu besitzen, zu gucken, okay, wo macht es denn überhaupt Sinn zu optimieren? Zweitens, die Kreativität zu besitzen, gepaart mit so Prozessdesign, wie macht man das denn wie kann man das denn überhaupt machen? Wie sieht so ein Prozess, wie sähe so ein Prozess aus? Natürlich dann auch mit der Auswahl und der Suche der richtigen Tools, die man da braucht. Und dann schlichtweg das Umsetzen davon. Und das ist mir bei dieser Rechnung von diesen 82 Cent klar geworden wieder. Ich gedacht habe so, das wird immer so gesagt und jetzt haben wir einen Prompt-Engineer oder so. Es geht nicht nur darum, wie man einen Prompt schreibt, sondern es geht vielmehr darum, in eurer Company oder auf deinem Schreibtisch, in deinem Tagesgeschäft zu gucken, so an welchen Use Cases mache ich das denn wie? Und das sehe ich in jedem unserer Kundenprojekte, in allen Kundenprojekten mittlerweile spielen diese Dinge ja in irgendeiner Form eine Rolle. Wie macht man einen Prozess? Ein Funnel, ja, ist ja am Ende auch nichts anderes als eine Prozessabfolge. Gepaart mit Menschen, gepaart mit Tools, so an den richtigen Stellen. Ich denke so, da haben die Menschen, die Teams und echt die Companies riesige Schwierigkeiten. Und deswegen so, ich will das loslösen von, wie schreibt man den richtigen Prompt oder die 101 Prompts auf LinkedIn runtergeladen. Das hilft dir aus meiner Sicht nicht, sondern es beginnt bei dir, bei euch genau zu gucken, Schritt 1, an welcher Stelle könnten wir denn eigentlich, erstens, und dann zweitens, wie würde man das denn eigentlich machen, bevor man überhaupt an den Punkt kommt, da einen neuen Prompt oder so zu schreiben. Und ich sage nicht, dass Promptschreiben nicht wichtig wäre oder so, da ist es fucking, sorry, total challenging, aber die zwei Schritte davor erkenne ich momentan als die viel größeren Hürden der Leute, der Teams und der Companies da draußen. Feedback dazu, wie immer, gerne. Meine Nummer 1. Nummer 2. Wollt ihr am Kaffee trinken? Ist noch früh hier in Köln. Ist etwas, mit dem wir uns gerade wieder sehr beschäftigen. Wir wachsen ja. Wir haben gerade, gestern haben wir einen, vielleicht den größten Recruiting-Cycle hinter uns gebracht, den wir hier mit Unlock jemals gemacht haben. Wir haben 4, eines ist noch nicht ganz fertig, neue Leute eingestellt. Wir haben am Ende nur 2 Monate dafür gebraucht und das ist auch sehr, sehr gut. Ich erkenne aber, und das erkenne ich auch bei Kunden, das erkenne ich auch bei dem einen oder der anderen Freelancerin, die wir hier haben, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Es gibt diese Schwellen der Mitarbeiteranzahl und die haben was zu tun natürlich mit Cash. Und das würde ich gerne einfach, das ist mir jetzt nochmal richtig klar geworden. Und ich hole einmal kurz ein bisschen aus. Damals meine Zeit bei Trusted Jobs. Ich gehörte ja irgendwie zu den ersten 10, die da waren. Und ich habe ja dann die Reise 10 Jahre mitgemacht. Bis, als ich gegangen bin, waren es 330 Kollegen, Kolleginnen. Ja. Und wenn ich weiß das noch ganz genau. Ich habe es komplett mitgemacht. Ich weiß noch, also die Phase, als ich eingestiegen bin, also irgendwas mit kleiner 10. Und ich weiß noch, 20 war 10 zu 20, das war ein Unterschied. Ja, ein Unterschied in Wie ist man als Team? Man braucht auf einmal so ein bisschen andere Strukturen, man geht ein bisschen anders um, man braucht vielleicht ein anderes Tool fürs Projektmanagement, man braucht vielleicht überhaupt ein Projektmanagement, vielleicht braucht man ein größeres Office und so weiter. Also 10 bis 20, weiß ich noch genau, als dann 20 da waren, das war ein Unterschied. So, dann war längere Zeit, finde ich, so gefühlt Ruhe. 20 bis 50, ja, das heißt so, wenn dann die 50. Kollegin kommt, dann ist wieder ein Unterschied, ne? 20 zu 50, auch wieder in alle Richtungen. Wie arbeiten wir zusammen? Auf einmal hast du verschiedene Abteilungen, da braucht man auf jeden Fall auf einmal schon so eine Teamleiterstruktur oder so, die man aber vielleicht gar nicht gelernt hat. Das Office ist natürlich ein Thema, die technische Infrastruktur ist ein Thema, die Kostenseite musste ich damals nicht beleuchten, aber für alle Tools und so, die du einsetzt, und die Gehälter müssen natürlich bezahlt werden. 20 zu 50 ist ein fetter Batzen, ist ein Unterschied. So, dann 50 auf 100, dann war wieder Ruhe. So, 50 auf 100 ist, finde ich, wieder ein riesiger Unterschied, weil eine Company mit 100 Leuten, die ist einfach schon verdammt groß. So, kann ich mich erinnern. Und dann von 100 auf 120 ist egal, aber von 100 auf 200, dann so 200, 500. Und so, das sind so diese Schwellen, an die ich mich sehr gut erinnern kann, ohne damals wirklich die unternehmerische Verantwortung getragen zu haben. Und wenn ich das jetzt hier wieder bei uns sehe, ich gebe euch mal ein Beispiel, da fühlen sich vielleicht viele, finden sich darin wieder. Es ist so, du startest als eine Person. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich damals gestartet habe, 2017, als ich den ersten Studenten mir irgendwo aufgelesen hatte, der bekam irgendwie 400 Euro im Monat. Und sind wir mal ehrlich, so ein Student, der macht ja in der Regel nicht, also der macht ja nicht von Tag 1 Wert. Der kann das ja auch noch gar nicht. Aber ich weiß noch, die ersten 400 Euro, die ich dem überwiesen habe, mein Gedanke da war so, ja, das, was der jetzt eigentlich gemacht hat, war das 400 Euro wert. Und ich behaupte einfach mal, dass die meisten, wenn sie ehrlich zu sich sind, an der Stelle sagen müssen so, nee, eigentlich noch nicht. So, das heißt so diese, gerade von 1 auf 2, sich sehr genau zu überlegen, an welcher Stelle hole ich jemanden und das hilft mir wirklich. Und diese 400 Euro, die gehen ja quasi von deinem Gewinn, die gehen ja von deinem, wenn du eine Person bist, die gehen von deinem Gehalt runter. Das ist eine riesige Schwelle. Ich kann mich daran erinnern. Ich wusste aber damals für mich, dass das eher eine Mindset-Schwelle war, als jetzt, dass er da total viel Wert stiften musste, das zu durchbrechen. Und zack, kam der zweite Student dazu. Und dann kam auch schon irgendwie Basti und so. Also von 1 auf 2 ist, finde ich, super schwierig. Und das sehe ich gerade bei den Freelancern. Wir haben teilweise junge Freelancer und so richtig gute Leute, die mit uns hier zusammenarbeiten, die jetzt auch so versuchen, ihr Unternehmen oder daraus ein Unternehmen zu machen. Und die hängen alle an dieser Stelle von 1 auf 2, wo du auch auf einmal merkst, eigentlich zahle ich da die ganze Zeit drauf und so. Also da kann ich nur sagen, weitermachen, durchhalten, sich genau zu überlegen, so wo macht es total Sinn oder ist es vielleicht sogar nur fürs Mindset, aber schwierige Stelle. Und dann von 2, ich glaube von 2 auf 3 ist egal, aber dann von 2 auf 5. Ja, das ist dann ein Unterschied. Das ist ein Unterschied in den Gehältern, die du zahlen musst. Und die gehen alle von deinem Cash runter. Das muss man im Mindset erstmal schaffen. Und ich glaube, aus meiner Perspektive, deswegen gibt es so viele Freelancer, selbst die sagen so, ich bin bewusst hier alleine unterwegs und so. Aber das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber so weil diese Schwellen zu überbrücken, du musst ja mehr verdienen eigentlich, also wenn du mehr Leute einstellst, musst du ja mehr Umsatz, mehr Gewinn reinbringen, um die überhaupt zu bezahlen zu können. Und wann ist der Punkt gekommen? Stelle ich die Leute ein, bevor ich dieses Niveau schon erreicht habe, dass ich sie bezahlen könnte? Oder stelle ich sie ein mit dem Moment, weil einstellen dauert ja auch einen Moment und dann musst du die Leute onboarden, die sind nicht direkt fertig und so. Oder mache ich es, wenn es in Anführungszeichen zu spät ist? Finde ich richtig geile, schwierige, unternehmerische Fragen. Und übrigens habe ich vergessen eben zu sagen, das gilt natürlich nur für den Bootstrapping-Case jetzt, ne? Also es ist jetzt nicht, Wir haben eine Idee, wir sammeln Geld ein und gehen dann und können da aus dem Geld ein bisschen schneller im Recruiting vorgehen. Das ist wirklich der reine Bootstrapping-Case. Ja, von 5 auf 10. Und da bin ich auch ehrlich, so die letzten, war ja Corona-bedingt und hier weltkrisenbedingt und so, die letzten 2-3 Jahre habe ich so das Gefühl, wir sind ja immer so mit 6-7 Leuten unterwegs gewesen. Und da habe ich auch immer gemerkt, 6-7, das ist wiederum so ein, ist eigentlich so ein dreckiger Schwellenwert, weil er eben zwischen der 5 und der 10 ist. Das heißt, wie machst du jetzt? Wir hätten immer genug Arbeit gehabt, um mehr Leute einzustellen, aber auch aufgrund der Situation da draußen, du musst trotzdem immer, hast du ja eine Verantwortung als Unternehmer, musst immer sehr genau gucken, wenn ich jetzt 2 mehr einstelle, morgen passiert schon wieder die nächste Krise, weiß nicht so genau. Und da ist so meine Erfahrung, mir selber, aus Companies, auch von unseren Kunden so zwischen 5 und 10, wenn du genau in der Mitte von so einem Schwellenwert bist, dann ist es super schwer, das zu durchbrechen, dass du auf den nächsten Wert kommst, beispielsweise 10. Weil da musst du einfach ins Risiko, also ich glaube, bei den meisten ist es so, du musst dann ins Risiko gehen und die Leute einstellen, weil innerhalb dieser Schwelle wird es dir nicht so gut gelingen, so viel mehr zu verdienen, weil dir eben die Leute fehlen. Du kannst zwischen 5 und 10 nicht mehr alles selber machen. Du kannst nicht einfach einen Knopf drücken und bup, kommt der Umsatz rein. Du brauchst dafür diese Leute in der Regel. Deswegen musst du da ins Risiko gehen und sagen, so, ich stelle jetzt erst diese Leute ein, weil meine Wette ist, durch diese Leute komme ich auf die Schwelle. Hoffentlich möglichst schnell. Nerdgefasel hier, was ich mache. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So, und dann kommt 10 bis 20 die Schwelle. Ich glaube, 10 ist dann nicht schlimm, 11 ist nicht schlimm, 12 ist nicht schlimm. Und dann bist du wieder in der Mitte. 13, 14, 15, 16. Da kommst du wieder an so einen Punkt, dass du sagst, ich brauche jetzt die 20, aber ich habe den Cash für die 20 noch nicht, wo dann wieder im Wachstum Risiko kommt. Ja, das mal so aus meinem unternehmerischen Nerd-Baukasten hier. Hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Vielleicht seid ihr irgendwo in so einer Schwelle oder kommt aus so einem Plateau irgendwie nicht raus. Sprecht mich gerne an. Ich rede gerne darüber, weil das sind so die, finde ich, so die echten unternehmerischen Fragen, die ich ehrlich gesagt noch nirgendwo so richtig gehört habe. Kennst du diese Schwellen? Hängst du in so einer Schwelle irgendwo fest? Dann sag mal Bescheid. So, mein letzter, der kommt aus dem Sales. Dann geht es um Rabatt. Und wir haben ja Gott sei Dank schon von Anfang an, habe ich, weil ich ja aus der SaaS-Ecke schon immer komme, habe ich immer gesagt, so, wir machen keine Individualprodukte. Wir haben unsere, das nennt man ja so Productized Service, wir haben ganz klar abgesteckte Produkte. Da kann man auch mal ein kleines Schräubchen links, rechts drehen, aber die Produkte sind immer gleich, weil sonst könnten wir das nicht effizient gestalten. Ne? Wenn du immer nur individualisierst, für Kunde A machst du das Projekt so, für Kunde B machst du das Projekt so, dann musst du im Sales, in den Aufträgen, im Projektmanagement nachher, das habe ich immer gesagt, so, das ist nicht das, was ich machen möchte, sondern ich brauche Productized Services, damit wir das effizient und standardisiert A abwickeln können und B, so werden die Produkte halt perfekt immer gut auf den Use Case, auf die Problemstellung des Kunden, weil du machst halt immer das Gleiche. Und jetzt haben wir gerade eine Anfrage bekommen von einem riesigen Corporate zu einem Individualprojekt und habe ich direkt gesagt, sind nicht nur, wir können da einen Teil übernehmen mit unserem Productized Service, aber wir sind es nicht. Das heißt, ich habe einen Partner damit reingenommen und das heißt eigentlich, wir machen das, was wir immer machen, was auch für mich wichtig ist. Weil sonst könnten wir das gar nicht hier abwickeln. Aber in diesem Sales-Prozess, in dem wir gerade drin sind, merke ich wieder, das ist halt individuell. Dann will der Kunde das und dann will er das und dann muss man das so hinschrauben. Das heißt, in dem Zuge, und ich mag das eigentlich gerade, weil es für mich Abwechslung ist, merke ich aber gerade wieder, wie wichtig es ist und war, diesen Productized-Service-Gedanken immer hochzuhalten. Und auch da, wenn ihr Fragen dazu habt, wie man aus einer individuellen Dienstleistungen, sage ich mal, ein Productized Service macht, immer, immer her damit, weil machen wir jetzt tatsächlich seit 2017 und manchmal vergisst man eigentlich, wie wertvoll das ist und dafür muss dann so ein Projekt kommen, wo man dann merkt, so ah, krass, das ist wirklich aufwendig, da ein individuelles Angebot und so hinzuschrauben. Ich wollte aber eigentlich über Rabatt reden und aus dem Sales und da ist so mein Learning wiederum, dass ich sage, gerade bei so Individualprojekten kommt dann am Ende nochmal so Budget und dann so eine Rabattverhandlungsschlacht. Und da sage ich immer, da kann ich euch alle nur empowern. Es gibt ja diesen Spruch so, Rabatt ist eine Stadt in Marokko, mit dem man das so abwiegelt. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht immer. Aber wenn ein Kunde sagt, er will Rabatt haben oder das Budget reicht nicht, ja, kommt nicht auf den Gedanken, das dann einfach zu machen. Ja, hier sind 5% oder 10% oder 20% oder sonst irgendwas, um nur den Auftrag zu bekommen. Weil ich weiß ja auch, dass die Auftraggeber hier möglicherweise zuhören. Also ich sage, das macht keinen Sinn. So, du gehst ja auch nicht in eine Rewe rein und hast hier einen Einkaufswagen von 83 Euro und sagst, ja, ich habe aber nur 75, kann ich das nicht günstiger bekommen? So funktioniert das nicht. Ja, und ich finde das Beispiel im Rewe gut, weil das ist so, finde ich, wie man das dann vernünftig für beide Seiten macht. Wenn ich 75 Euro nur habe, mein Einkaufswagen ist aber 83, dann muss ich Dinge aus diesem Einkaufswagen rausnehmen, damit es auf 75 kommt. Für dein Budget kann ich ja nichts. Ja, das heißt, wenn jemand sagt, mein Budget, ich will das haben, aber mein Budget ist XY, ja, dann musst du hergehen und sagen, okay, habe ich verstanden. Möglichkeit A, ich sehe hier in meinem Produkt, in meinem Angebot Möglichkeiten, eine ähnliche Qualität abzugeben, indem wir hier Leistungen rausnehmen. Dann nimmst du vielleicht einen Tag raus oder einen Baustein, ein Modul, je nachdem, wie das gemacht ist, halt raus. Und sagst so, und so landen wir dann auf deinem Budget, Variante A. Oder Variante B, du sagst, sorry, das kann ich nicht machen, weil die Qualität von meinem Produkt leidet so hart darunter, dass ich dann nicht mehr das abliefern kann, was du für deine Problemlösung brauchst. Und dann musst du dem Kunden sagen, das musst du dir jetzt überlegen. Weil ich habe ja meinen Preis, ich habe ja meine Preise nicht gewürfelt. Ich habe ja auch mein Angebot nicht einfach so gewürfelt zusammengebaut, sage ich euch an euch alle hoffentlich. Sondern ihr steht ja dahinter und sagt so, das ist das perfekte Angebot, was ich dem Kunden da gebe für seine Problemlösung. Und übrigens, das habe ich schon 500 Mal gemacht. Habe ich mir nicht ausgedacht. Deswegen seid ihr ja bei mir. Wisst ihr, ich meine? Also wenn ihr da Budgetprobleme seitens Kunden bekommt oder Rabattfragen, ja, könnt ihr ja drauf eingehen, aber gebt nicht einfach einen Rabatt, sondern guckt genau, okay, was an Leistung muss ich denn dafür rausnehmen? Das ist nur einer dieser Taktiken, sage ich mal, dahinter und ich hoffe, ihr merkt, das hat nichts mit Scam oder Fake oder so zu tun, sondern dass der Vergleich mit dem Rewe, den nehme ich, um euch zu helfen, euch das klar zu machen. Wenn ihr ein valides Angebot habt, wenn ihr ein valides Programm habt, ein valides Produkt habt, dann ist das aus meiner Perspektive der einzige Weg, wie man dem Kunden entgegenkommen kann, vielleicht irgendwo in sein Budget am Ende doch reinzupassen. Auch dazu gerne Fragen, Feedback. Ich weiß, es gibt noch 30 andere Verhandlungstaktiken und so, darum geht es mir gar nicht. Ich will einfach die saubere Kommunikation mit dem Kunden da hochheben, weil da gibt es eine Lösung. Und wenn nicht, weil das Produkt an Qualität darunter leidet, ja, dann ist das so. Da müsst ihr beide, sowohl ihr als auch der Kunde, da muss er halt damit leben. Das finde ich wichtig. Verkauft euch nicht irgendwie unter Wert. Das sehe ich gerade bei so Freelancern und so oft. Da sage ich, ja, okay, dann mache ich noch das und das. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut aus meiner Sicht. Also, ab ins Wochenende. Ich hoffe, da waren drei tiefere Sachen dabei. War viel länger, als ich gedacht habe. Macht es gut, schönes Wochenende. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt mir auf LinkedIn, schreibt mir eine Mail, wie auch immer. Freue ich mich. Wenn ihr Bock habt, mit uns zusammenzuarbeiten, bucht ihr euch einen Call. Findet ihr auch in den Shownotes. Macht's gut, ciao.